Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa. Hier auf der Wüstenwelle 96,6. Mein Name ist Lara Wagner und in unserer heutigen Sendung stelle ich euch ein ganz besonderes Hörspiel vor. Spiegeltod, Freiheittod. So lautete ein Aufschrei im Jahr 1961, als die sogenannte Spiegel-Affäre die junge Bundesrepublik erschütterte. Ein Medienskandal, der die Pressefreiheit in Deutschland auf eine harte Probe stellte und bis heute als Meilenstein für unabhängigen Journalismus gilt. Doch wie bringt man ein solch komplexes Thema Kindern näher? Die Autorin Alina Spitzenberger hat genau das gewagt in ihrem Kinderhörspiel zur Spiegel-Affäre. Darin begibt sich die junge Selma gemeinsam mit ihrer Oma auf Spurensuche. Auf dem Dachboden entdecken sie Hinweise auf Selmas verstorbenen Großvater, der selbst Journalist war und einst engen Kontakt zu Rudolf Augstein hatte, dem legendären Herausgeber des Spiegels. Wie spannend Geschichte sein kann und warum Pressefreiheit so wichtig ist, das zeigt Opa und die Spiegel-Affäre, ein Kinderhörspiel auf eindrucksvolle Weise.
Oma, guck mal, da steht eine Kiste mit Sachen, da steht zu verschenken drauf. Vielleicht sei was für mich dabei.
Ah, eine zu verschenken Kiste. Mal sehen, was die Leute so loswerden wollen. Da ist doch meistens Gerümpel dabei.
Ja. Schau mal, Oma. Das ist eine Zeitschrift für dich. Die liest du doch so gerne.
Ach, sieh mal eine an. Ein altes Spiegelmagazin. Das muss ja Jahre alt sein. Schau mal, Selma, das Deckblatt ist schon ganz vergilbt.
Ja.
Moment mal. Oktober 1962.
Der Spiegel kenne ich nicht. Warum schaust du plötzlich so ernst?
Das ist ein sehr berühmtes Nachrichtenmagazin. Dein Opa hat das immer so gerne gelesen. Er war ja Journalist.
Stimmt, das weiß ich noch.
Für ihn war es mehr als nur eine Zeitung. Es war wie ein Fenster zur Welt. Und das ist sogar eine ganz besondere Ausgabe.
Wie meinst du das?
Damit hat die sogenannte Spiegel-Affäre begonnen. Der größte Medienskandal der Nachkriegszeit.
Das klingt ja spannend. Die Spiegel-Affäre. Aber was hat Opa damit zu tun?
Ja, natürlich hat er was mit zu tun.
Kannst du mir nicht noch ein bisschen mehr von ihm erzählen? Ich weiß fast nichts über ihn, weil ich ihn ja leider nie kennenlernen konnte.
Sicher. Dann aber von Anfang an. Komm, Selma, wir setzen uns da drüben auf die Bank.
Oma, komm, jetzt erzähl.
Also, dein Opa war 12 Jahre älter als ich. Er ist 1928 geboren und in einer sehr turbulenten Zeit in Hamburg aufgewachsen. Ihr habt in Geschichte doch bestimmt auch schon über die Nazi-Zeit gesprochen, oder?
Ja, das muss schlimm gewesen sein.
Das war es. Dann kam auch noch der Krieg und Bomben fielen überall.
Oh je.
Deshalb musste dein Opa 1944 ein Notabitur machen. Er war erst 16. Und dann zogen ihn die Nazis auch noch als Flakhelfer ein.
Was war denn das?
Das war die Flugabwehr. Die Kanonen waren alle in den Himmel gerichtet, um bei den Angriffen die amerikanischen oder britischen Bomber abzuschießen. Opa musste die schwere Munition aus den Kisten holen und mit zwei anderen Jungs die Flugabwehrkanone laden.
Das klingt ja schlimm. Hatte er keine Angst?
Doch, das hatte er. Aber viel gesprochen darüber hat er nicht.
Und was hat das mit diesem Heft da zu tun?
Ja, weißt du, Selma, während der Nazi-Zeit gab es keine Pressefreiheit. Alle Zeitungen und auch der Rundfunk waren gleichgeschaltet.
Gleichgeschaltet? Das verstehe ich nicht.
Alle Presseorgane mussten berichten, was die Nazis wollten. Kritische Beiträge gegen den Krieg zum Beispiel gab es nicht. Alle, die was dagegen sagten, landeten entweder im Konzentrationslager oder die Nazis ermordeten sie gleich.
Das hatten wir im Unterricht auch schon. Unser Lehrer sprach vom Nazi-Terror.
Da hat er recht. Dann war der Krieg zu Ende. Da war ich 5. Hamburg war britische Besatzungszone.
Das bedeutet, dass die Engländer nur das Sagen hatten, oder?
Genau. Und sie konnten auch Lizenzen für Zeitungen, Zeitschriften und das Radio vergeben. Und so entstand dann der Spiegel und alle anderen Tageszeitungen.
Und Opa, wie war der dann so drauf?
Dein Opa war politisch schon immer sehr links eingestellt.
Was ist links?
Links ist, wenn man sich sehr sozial engagiert. Für die Arbeiter, wenn man Mitglied in einer Gewerkschaft ist. Opa sympathisierte nach dem Krieg als junger Mann mit der KPD. Das war die kommunistische Partei. Später war er dann eher Sozialdemokrat. In eine Partei ist er aber nie eingetreten, denn das hätte er mit seinem Beruf als Journalist nicht vereinbaren können.
Und dann?
Er wollte was bewirken und sich irgendwie kritisch betätigen. Deshalb hat er nicht studiert, sondern direkt mit 18 Jahren bei der Morgenpost in Hamburg angefangen. Das war 1946. Dort hat er dann sein ganzes Leben lang gearbeitet und sehr viel Herzblut hineingesteckt.
Er ist dann früh gestorben, oder?
Ja.
An was denn?
Leider war seine Arbeit auch oft stressig und dein Opa hat viel geraucht und getrunken.
Das ist aber nicht so gesund.
Die meisten Journalisten dieser Zeit haben das gemacht. Er starb mit nur 65 Jahren an Lungenkrebs.
Das ist ziemlich früh, oder?
Und das ist jetzt schon über 30 Jahre her.
Denkst du noch oft an ihn?
Ständig. Er hat mir immer erklärt, was hinter den großen Geschichten steckt, warum manche Themen so wichtig waren. Dein Opa hat immer gesagt, die Pressefreiheit sei das wichtigste Gut in der Demokratie. Gerade daran muss ich immer denken, wenn ich eine Zeitung lese oder Nachrichten schaue.
Das ist echt schön, mehr über Opa zu erfahren. Und was genau steckt jetzt hinter der Spiegel-Affäre?
Die Spiegel-Affäre war der größte Medienskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein richtiger Staatskrimi.
Ja.
Ein guter Freund deines Opas war darin verwickelt.
Oh.
Du musst wissen, in dieser Zeit ging es um mehr als nur ein Magazin. Es ging um die Freiheit der Presse und um die Frage, wer darf kontrollieren, was wir wissen.
Wow, das klingt echt spannend. Ich habe gerade ein Projekt in der Schule. Es geht um den Journalismus in Deutschland.
Das ist ja interessant.
Schon, aber wir müssen ein Referat halten und irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Das kann ich verstehen, ja.
Ja, jetzt kam mir gerade die Idee, ein Referat über die Spiegel-Affäre zu halten.
Ja, es ist nicht leicht, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber vielleicht kann ich dir ja helfen und dir noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Oh ja, das könnte echt hilfreich sein. Was ist damals genau passiert? Warum war das so ein Skandal? In was war Opas Freund da verwickelt?
Das ist eine lange und spannende Geschichte.
Ja.
Wenn wir zu Hause sind, erzähle ich sie dir. Aber jetzt müssen wir erst mal unseren Einkauf erledigen.
Och Mann, Oma, jetzt wurde es doch gerade spannend.
Das stimmt. So viel kann ich dir schon mal verraten. Die Spiegel-Affäre sollte nie in Vergessenheit geraten. So etwas wie damals darf sich niemals wiederholen. Aber jetzt komm, los.
Je
schneller der Einkauf erledigt ist, desto eher kann ich weitererzählen.
Na gut. Staubig.
Diese alten Kartons. Die sind wie eine Zeitmaschine.
Aber auch noch ziemlich gut erhalten. Und schön mit dem Schwanenmuster.
Ja. Aber du weißt ja, Selma, ich habe heute nicht mehr viel Zeit. Ich muss doch gleich los zum Arzt.
Das ist echt schade.
Ja.
Sind das Opa-Sachen? Ich will sie unbedingt sehen.
Genau. Ich suche aber nach was ganz Bestimmtem.
Nach was denn?
Opas Freund Rudolf Augstein war der Chefredakteur des Spiegels. Er hat Opa tatsächlich oft Briefe geschrieben.
Briefe?
Ich würde sie dir gerne zeigen, um dir einen besseren Einblick in die damalige Zeit zu geben.
Waren sie so etwas wie Brieffreunde?
Ja, kann man so sagen.
Ich will die Briefe unbedingt sehen.
Naja, damals konnte man sich nie sicher sein, wer zuhört und dich dann verpfeift. Oh. Du musst dir vorstellen, dass es damals fast niemand gewagt hätte, in der Öffentlichkeit die Regierung oder ein Ministerium zu kritisieren. Damals waren ja noch sehr viele Alt-Nazis in den Ministerien, Ämtern und auch in der Regierung vertreten.
Im Geschichtsunterricht haben wir aber durchgenommen, dass die Nazis nach dem Krieg bei den Nürnberger Prozessen alle verurteilt worden sind.
Ja, das stimmt. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs, wie man so sagt. Also die Chefs eben und die Minister.
Ja.
Die Nazi-Partei hatte ja fast 10 Millionen Mitglieder.
Das sind ganz schön viele.
Und die meisten waren dann nach dem Krieg auch noch da. Ja. Drängten in die Behörden und Parteien und fanden dort auch ihre Jobs. Oder so, machten Politik.
So einfach?
Wenn man sich kritisch äußern wollte, war der sicherste Weg zu kommunizieren, deshalb einen Brief zu schreiben.
Ah, jetzt verstehe ich, wieso sie Briefe geschrieben haben.
Und Augstein war wie dein Opa eben sehr unzufrieden mit der Politik dieser Zeit. Vor allem mit der geplanten atomaren Aufrüstung als Abschreckungsmittel.
Und über was genau hat sich Augstein dann bei Opa aufgeregt?
Also ehrlich gesagt habe ich die Briefe selbst auch noch nie gelesen.
Wieso das denn?
Du weißt ja, zu Zeiten der Spiegel-Affäre stand die Pressefreiheit auf dem Spiel.
Ja, das hast du schon erzählt.
Und der Freund deines Opas war mittendrin in all dem Schlamassel. Ich vermute deshalb, dass es in den Briefen viel darum geht. Wir werden es aber herausfinden.
Ja, das werden wir.
Ach, Selma, schau mal.
Die Briefe! Aber wieso hast du sie denn nie gelesen, Oma? Wolltest du denn nie wissen, was darin steht?
Weißt du, in dieser Zeit hätte es sich nicht gut gemacht, sich in diese Affäre mit einzumischen. Diese Briefe waren geheim. Und für alle, die nicht involviert waren, gab es eine gewisse Vorsicht. Es war gefährlich.
Das klingt wirklich schlimm.
Irgendwann später hatte ich sie dann schlichtweg vergessen.
Oma, ist das so ein Brief? Der da, mit der roten Briefmarke mit Brot für die Welt.
Warte, auf diesem Briefumschlag, der Poststempel ist von 1962. Sieh mal, das hier könnte der erste Brief sein. Denn das war die Zeit, als der Spiegel die erste große Welle an Ärger hatte. Ich kann mich noch genau erinnern. Es war die Zeit, als alles auf dem Spiel stand.
Wirklich?
Die Staatsanwaltschaft wollte die Redaktion dicht machen.
Oh nein, was steht da, Oma? Was haben Sie sich geschrieben? Mach mal auf.
Moment mal, nein, das ist kein Brief von Augstein.
Ja, was ist das denn dann? Das sieht ja gar nicht nach einem richtigen Brief aus.
Das ist ein alter Kassenbeleg vom Zeitschriftenladen Eder am Hauptbahnhof von deinem Opa. Typisch, wie er alles aufgehoben hat. Ein Sammelsurium aus allem. Aber wenigstens zeigt uns das, dass der Briefwechsel mit Augstein sicher auch noch da sein muss.
Ach Mensch, wie schade. Deinem Karton müssen doch sicher noch mehr Briefe sein.
Oh je, jetzt hätte ich fast mal einen Arzttermin vergessen. Ich muss los. Aber weißt du was, Selma?
Was?
Du kommst einfach morgen wieder, ja? Dann holen wir die anderen Briefe raus. Vielleicht finden wir noch mehr, die wirklich aus dieser Zeit stammen.
Ach Mann, aber Oma, wir sind doch schon so nah dran. Bitte noch ein Blick.
Ich weiß, aber die Zeit rennt. Komm doch morgen Nachmittag um 4. Dann lesen wir die Briefe. Versprochen.
Aber wirklich versprochen.
Aber jetzt muss ich wirklich los.
So, Selma, Schön, dass du noch mal hergekommen bist. Ich habe gestern Abend noch den ganzen Keller auf den Kopf gestellt. Aber es hat sich gelohnt. Hier ist der erste Brief von Rudolf Augstein an Opa.
Oma, supi, dass du ihn gefunden hast. Ich konnte gestern lange nicht einschlafen, weil ich so gespannt war auf heute.
Oh, wo ist denn meine Lesebrille?
Da liegt sie.
Ja. Jetzt pass auf. Der Brief ist vom Herbst 1962, als die Stimmung in Deutschland schon sehr angespannt war.
Ja, aber jetzt fang an zu lesen.
Da war auch die sogenannte Kuba-Krise. Die Russen wollten atomare Mittelstreckenraketen auf Kuba stationieren.
Oh je.
Das konnten die Amis natürlich nicht zulassen.
Ja.
Sie verhängten eine Seeblockade um Kuba. Irgendwann lenkten die Russen dann ein.
Mhm. Oh je, das klingt ja schrecklich. Aber was steht jetzt in dem Brief?
Mein lieber Freund, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich mir sicher bin, dass du meine Gedanken verstehen wirst. Die Zeiten, in denen wir leben, sind geprägt von Angst, Misstrauen und einer Art lähmender Blindheit. Die Regierung spricht von Verteidigung und Abschreckung. Doch was sie wirklich tut, ist, die Menschen in einen Zustand permanenter Furcht zu versetzen.
Oh je, das klingt ja schlimm.
Das sogenannte Fallex-Manöver hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
Was ist denn das Fallex-Manöver?
Das war eine Übung der NATO. Weißt du, Selma, die Militärs erwarteten damals während der Kuba-Krise einen Großangriff der Sowjets auf Europa. Das wäre der Dritte Weltkrieg gewesen.
Oh je, das ist ja schlimm. Und was war das für eine Übung?
Sie wollten eine Atombombe von mittlerer Sprengkraft über einen Militärflugplatz der Bundeswehr explodieren lassen und weitere Bomben auf Flugplätze und Raketenstellungen in Deutschland, Italien, England und der Türkei werfen.
Das hört sich nicht gut an. Und ist dabei etwas passiert?
Ich lese mal weiter im Brief. Man hat gesagt, dass es eine bloße Übung sei, ein Planspiel. Aber in Wahrheit war es mehr als das. Stell dir vor, man hat Szenarien geübt, bei denen Millionen von Menschen hätten sterben können. Hamburg, unsere Stadt, wäre ein Hauptziel gewesen. Und weißt du, was sie uns dazu sagen? Es ist notwendig.
Das ist ja echt total schlimm. Zum Glück ist niemand gestorben. Aber ich will dich nicht unterbrechen. Lies weiter, Oma.
Ich bin Journalist geworden, weil ich daran glaube, dass die Wahrheit das beste Mittel gegen Angst und Unwissenheit ist. Aber diese Wahrheit ist gefährlich. Sie passt nicht in die Welt der Mächtigen, die ihre Entscheidungen hinter verschlossenen Türen treffen. Ich habe beschlossen, über Fallex zu schreiben, weil die Menschen ein Recht darauf haben, zu wissen, was hier geschieht.
Das kann nicht gut ausgehen.
Natürlich weiß ich, dass es riskant ist. Es gibt Kräfte in der Politik und vor allem in der Adenauer-Regierung, die alles dafür tun werden, uns mundtot zu machen. Doch was ist die Alternative? Schweigen? Wegsehen? Das kann ich nicht und das könntest du auch nicht. Ich hoffe, dass du verstehst, warum ich diesen Weg gehen muss. Dein Rudolf.
Das ist ja unglaublich. Was genau für Konsequenzen meint er? Das Gefängnis?
Genau. Er hat geahnt, dass er dafür eingesperrt werden könnte. Aber er hat trotzdem weitergemacht. Für Rudolf und auch für deinen Opa war die Pressefreiheit wichtiger als ihre eigene Sicherheit.
Aber warum hat er so viel riskiert? Er hätte doch einfach schweigen können.
Weil Schweigen bedeutet hätte, die Wahrheit zu verraten. Und wenn die Wahrheit stirbt, dann stirbt auch die Demokratie.
Und der Artikel kam dann im Spiegel raus. Was ist dann passiert?
Es war, als hätte Augstein eine Bombe platzen lassen. Der Artikel hat die Regierung Adenauer und vor allem seinen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß bloßgestellt.
Das kann ich mir vorstellen.
Plötzlich wussten die Menschen, dass die Regierung nicht nur über ihre Köpfe hinweg entschieden hat, sondern dabei auch noch bereit war, das Leben vieler aufs Spiel zu setzen.
Das ist echt unglaublich.
Die Reaktion war heftig. Die Regierung hat den Spiegel beschuldigt, Staatsgeheimnisse verraten zu haben. Es gab Hausdurchsuchungen, Verhaftungen. Rudolf wurde festgenommen und ins Gefängnis gesteckt.
Einfach so?
Einfach so. Ohne Beweise, ohne Prozess. Es war ein Angriff auf die Pressefreiheit. Dein Opa hat auch damals noch versucht, Rudolf zu helfen. Er hat ihm geschrieben, ihn ermutigt, weiterzumachen. Hier müsste irgendwo der Brief sein, den Rudolf aus dem Gefängnis geschrieben hat. Ein ganz besonderes Dokument.
Ist er da?
Ich hoffe es. Sonst hätten wir ein Stück Geschichte verloren. Aber ich bin mir sicher, dass er hier irgendwo ist.
Kann ich dir beim Suchen helfen?
Jetzt ist es schon spät, Selma. Es wird Zeit, dass du nach Hause gehst. Sonst kriege ich noch Ärger mit Mama und Papa.
Aber wir waren doch so nah dran.
Ich verspreche dir, ich suche weiter. Vielleicht hilft mir die Nacht ja, mich besser zu erinnern. Und du kannst so lange ja mal im Internet nach Videos und Dokus über die Spiegel-Affäre schauen.
Das hört sich gut an.
Die geben dir bestimmt einen noch besseren Einblick und helfen bei deiner Präsentation.
Oh ja, das mache ich direkt, wenn ich zu Hause bin. Du findest die Briefe doch, oder?
Ja, keine Sorge. Ich werde ihn schon finden. Das Haus verliert nichts.
Wow, da gibt es ja echt einige Videos dazu auf YouTube.
Hamburg im Ausnahmezustand. Im Kampf um die Pressefreiheit gehen Tausende auf die Straße. Es ist der Höhepunkt eines erbitterten Machtkampfes zwischen zwei Männern. Rudolf Augstein, Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, und Franz Josef Strauß, Verteidigungsminister. Bis heute bleibt die Spiegel-Affäre der massivste Eingriff des Staates in die Pressefreiheit. Rudolf Augstein muss ins Gefängnis. Und der Minister kämpft verzweifelt um sein Amt. Am Ende steht die Republik vor einer Regierungskrise.
Hi Oma. Ich bin gerade dabei, mir eine Doku zur Spiegel-Affäre anzuschauen.
Hallo Selma, das ist ja toll. Und? Ist es spannend?
Echt total spannend. Wieso rufst du eigentlich so spät noch an? Gibt's was Neues?
Tatsächlich. Die Neuigkeit könnte dich interessieren.
Oma, mach's nicht so spannend. Hast du den nächsten Brief gefunden?
Erraten.
Juhu, das ist ja mega cool. Ich hatte schon Angst, dass du ihn nicht mehr findest.
Ehrlich gesagt, das hatte ich auch. Aber ich habe vorhin noch den ganzen Keller auf den Kopf gestellt. Und als ich schon die Hoffnung aufgegeben hatte, ist mir in den Sinn gekommen, dass Opa noch eine weitere Kiste auf dem Dachboden hatte. Da war der Brief dann ganz unten drin.
Da haben wir aber Glück gehabt. Danke, Oma, fürs Suchen.
Gerne, mein Schatz.
Aber du hast den Brief jetzt nicht ohne mich gelesen, oder?
Das würde ich doch niemals wagen. Ich warte damit auf dich bis morgen. Dann kannst du direkt nach der Schule zu mir kommen.
Gut, da bin ich aber froh. Ich bin jetzt schon so gespannt, was da drin steht. Wie soll ich das bloß bis morgen Mittag aushalten?
Nur mit Geduld. Wenigstens hast du dann etwas, worauf du dich den ganzen Schultag lang freuen kannst. Und umso flotter du jetzt schlafen gehst, desto schneller ist morgen.
Da ist ja noch ein Video auf YouTube. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen.
Zu einem Wendepunkt wurde der 26. Oktober 1962, als die Staatsmacht beim Spiegel einmarschierte.
Ich kriegte einen Anruf des Spiegel von Polizei. Stellt sei, seien einige verhaftet worden. Wer wusste,
ich glaube, das ist Rudolf Augstein. Der sieht ja ganz anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe.
Das ist ja total interessant. Mach mal lauter.
Mein Bruder, der sagte, ich kenne den Herrn Staatsanwalt Buback, das ist ein ordentlicher Mensch. Du musst dich dahin begeben. Ich habe ausgemacht, dass du morgen um 10 Uhr im
Polizei- kann ich verstehen, dass dich das vom Schlafen abhält. Lass es aber nicht allzu spät werden.
Du hast recht, Oma. Nur noch ein bisschen. Gute Nacht und bis morgen. Hab dich lieb.
Ja, habe ich noch gefrühstückt.
Gute Nacht, Selma. Schlaf gut. Ich dich auch.
Da war ich eben im Untersuchungsgefängnis.
Die Spiegelaffäre wurde zu dieser.
Die Zeit in der Schule verging heute so schleichend.
Das glaube ich dir. Für mich war es auch herausfordernd, mich zurückzuhalten und nicht in den Brief zu spicken.
Hast du den Brief schon hier?
Ja, das ist der zweite Brief, den Opa von Rudolf Augstein bekommen hat, als er damals im Gefängnis saß. Aber bevor ich ihn dir vorlese, muss ich dir etwas sagen.
Was denn? Mach's doch nicht so spannend.
In diesem Brief schreibt er über Dinge, die bis heute nicht in allen Einzelheiten bekannt sind. Es geht um seine Ängste, seine Zweifel, aber auch um die Freiheit.
Was genau? Was hat er geschrieben?
Das wirst du gleich hören. Es war eine schwere Zeit, nicht nur für ihn, sondern für alle, die an die Pressefreiheit geglaubt haben.
Seit ich gestern die Dokumentation zur Spiegelaffäre angeschaut habe, kann ich mir das alles noch viel besser vorstellen. Aber nun, lies schon vor.
Mein lieber Freund, es fällt mir schwer, dir diesen Brief zu schreiben. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich sagen möchte, sondern weil mir die richtigen Worte fehlen. Wie beschreibt man das Unbeschreibliche? Hier im Gefängnis ist alles anders. Die Zeit bewegt sich nicht, sie steht still. Die Nächte sind am schlimmsten, kalt und still, so still, dass es in meinen Ohren dröhnt.
Das hört sich ja grausam an.
Ich habe zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich weiß, dass draußen ein Kampf tobt, ein Kampf um mehr als nur um meine Freiheit. Ein Kampf um unsere Überzeugung, dass niemand das Recht hat, die Wahrheit zu unterdrücken. Aber ich gebe zu, manchmal fühlt es sich so an, als sei dieser Kampf schon verloren.
Ein Kampf? Meint er damit die Demonstrationen?
Genau. Es gab in ganz vielen Städten der Bundesrepublik Demonstrationen. Vor allem in Hamburg, vor dem Untersuchungsgefängnis. Aber auch in Stuttgart, Braunschweig und Frankfurt.
Das müssen viele gewesen sein.
Es waren Tausende, ganz unterschiedliche Leute. Akademiker, Arbeiter, Linke, Konservative, Junge und Alte.
Und die demonstrierten alle für Rudolf Augsteins Freilassung?
Auch, aber da ging es um mehr als das. Sie riefen Spiegel tot, Freiheit tot. Es ging ihnen vor allem um die verlorene Presse- und Meinungsfreiheit. Und die Verhaftung von Augstein stand symbolisch dafür.
Ach so.
Ja, das war nicht nur ein Anschlag auf den Spiegel, sondern auch auf die keimende Demokratie.
Das muss ja eine ultra spannende Zeit gewesen sein. Lies weiter, Oma.
Ich erhalte Berge an Solidaritätspost, worüber ich mich freue. Aber ich möchte, dass ihr als meine Kollegen etwas für mich tut. Falls ich hier nicht mehr rauskomme, es gibt Momente, in denen ich glaube, das könnte passieren, habe ich einen Wunsch. Kämpft weiter. Kämpft, auch wenn es schwierig wird, auch wenn alles aussichtslos erscheint. Damit unsere Kinder in einem Land leben können, in dem niemand für die Wahrheit bestraft wird. Dein Rudolf.
Hat er wirklich gedacht, dass er dann nie wieder rauskommt?
Rudolf wusste, dass es nicht nur um ihn ging. Es war ein Angriff auf die Presse, auf das Recht der Meinungsfreiheit. Und niemand konnte damals sicher sein, wie es ausgeht.
Aber das war doch gemein. Es ist ja allein schon gemein, dass er überhaupt eingesperrt wurde. Wie ging das eigentlich genau vor sich?
Es hat alles angefangen, nachdem er und seine Kollegen die 17-seitige Analyse über den Zustand der Bundeswehr veröffentlichten.
Das sind viele Seiten.
Mit dem Fazit, dass es der Bundeswehr an Waffen, Personal und der richtigen Strategie fehle.
Das hat was mit dem Fallex-Manöver zu tun, richtig?
Puh, gut, genau. Davon hat Rudolf im letzten Brief gesprochen.
Ich verstehe aber immer noch nicht, warum sie dafür alle ins Gefängnis mussten. Das macht doch keinen Sinn.
Naja, der Verteidigungsminister Franz Josef Strauß sah in Augstein eh schon seit Jahren seinen Feind und fühlte sich von ihm persönlich und natürlich auch politisch angegriffen.
Aber deshalb kann er sie doch nicht gleich einsperren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie, was?
Ein Altnazi erstattete die Anzeige wegen Landesverrats. Er war Wehrmachtsoffizier, Oberst der Reserve bei der Bundeswehr und außerdem Politiker bei der CSU.
Also ziemlich wichtig.
Genau. Ein Gutachter, der aus Strauß' Verteidigungsministerium kam, identifizierte daraufhin nicht weniger als 41 Passagen, die vermeintliche Staatsgeheimnisse verraten würden. Dabei war juristisch aber nur vage definiert, was als Staatsgeheimnis galt.
Staatsgeheimnis.
Das Schlimmste kommt aber noch. Die Untersuchungen waren noch nicht abgeschlossen und Bundeskanzler Adenauer sagte, Rudolf Augstein hätte Landesverrat begangen.
Wow, die haben ihre Macht aber echt missbraucht. Hatte das keine Konsequenzen?
Doch, das sah auch ein großer Teil des Bundestags so. Die FDP wurde beispielsweise komplett übergangen in dieser Affäre. Ihr Bundesjustizminister erzwang dann den Rücktritt von Franz Josef Strauß.
Echt jetzt?
Er musste zugeben, dass er persönlich auf die Verhaftungen gedrängt hatte. Außerdem ließ Adenauer Strauß fallen und musste ebenfalls einen Termin für seinen eigenen Rücktritt nennen.
Das heißt, dass das Gericht am Ende auch anerkannt hat, dass Augstein und die anderen Redakteure unschuldig waren?
So ist es. Am Ende hat das Gericht entschieden, dass der Spiegel unschuldig war. Das war ein Triumph für die Pressefreiheit. Ein Moment, der Deutschland verändert hat.
Das klingt alles so wichtig und ich habe das Gefühl, dass viel mehr Leute in meinem Alter diese Geschichte auch kennen sollten.
Das hast du genau richtig erkannt.
Aber ich habe trotzdem Angst vor meiner Präsentation dazu. Was, wenn ich alles vergesse oder wenn ich mich verhasple?
Weißt du, Rudolf Augstein hatte auch Angst. Aber er hat sie genutzt, um weiterzukämpfen. Mutig zu sein heißt nicht, keine Angst zu haben. Es heißt, trotz der Angst etwas zu tun.
Da hast du recht. Das habe ich noch nie so gesehen. Aber was, wenn es trotzdem nicht klappt?
Dann hast du es wenigstens versucht. Manchmal ist der Versuch, mutig zu sein, wichtiger als das Ergebnis.
Wirklich?
Mut wird immer gesehen und macht einen Unterschied, auch wenn du es selbst vielleicht nicht sofort erkennst.
Ich muss also nur an mich glauben?
Und ich glaube auch an dich. Ich weiß, dass du es kannst. Und wenn du nächste Woche hier bist, feiern wir deinen Erfolg. Egal, wie die Präsentation läuft.
Das hört sich gut an.
Und ich koche dafür dein Lieblingsessen. Spaghetti mit Tomatensauce.
Du bist die beste Oma.
Ich weiß doch.
Nicht, wie toll die Präsentation heute war.
Komm, erzähl, Selma.
Ich habe eine 1 bekommen und die ganze Klasse hat dann noch so viele Fragen gestellt. Erst zur Spiegelaffäre und dann noch zu Opa.
Zu Opa?
Was wollten Sie denn wissen?
Alles Mögliche. Wie er war, ob er auch so mutig war wie Augstein. Der Lehrer hat sogar gesagt, dass es heute wichtig ist, solche Menschen als Vorbilder zu haben.
Das hätte deinem Opa gefallen. Er war ein Mann, der fest an das geglaubt hat, was richtig ist, auch wenn es schwierig war.
Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe erzählt, dass er die Spiegelaffäre immer als Beweis gesehen hat, dass man die Wahrheit verteidigen muss, egal was kommt.
Ganz genau.
Und dann stell dir vor, dann hat der Lehrer gesagt, dass er die Briefe von Augstein mal lesen möchte. Er meinte, die sollten vielleicht sogar in ein Archiv.
Ein Archiv, sagst du? Na, das ist ja mal eine Idee.
Aber ehrlich, Oma, er hat gesagt, solche Geschichten dürfen nicht verloren gehen.
Das stimmt.
Die Briefe sind so wichtig, dass jeder sie lesen können sollte.
Weißt du, dein Opa und Rudolf Augstein haben diese Briefe nicht für die Welt geschrieben. Sie sind ihr Geheimnis und unsere Erinnerung.
Aber ist es nicht wichtig, dass die Leute wissen, was er gedacht und gefühlt hat?
Naja, das ist es schon. Aber dafür gibt es auch genügend Interviews von Augstein. Ich finde, die Briefe sollten bei dir bleiben. Eines Tages, wenn du älter bist und vielleicht vor einer schwierigen Entscheidung stehst, sollen sie dich daran erinnern, dass Mut sich immer lohnt. Genau wie heute bei deiner Präsentation.
Wirklich, Oma? Du willst sie mir schenken?
Natürlich. Sie sind nicht nur ein Andenken an deinen Opa, sondern auch eine Ermutigung für dich und für alles, was noch kommt.
Danke, Oma. Ich werde gut auf sie aufpassen.
Das freut mich.
Die Spiegelaffäre, ein Stück deutscher Geschichte, das uns bis heute zeigt, wie wertvoll und schützenswert die Pressefreiheit ist. Und wer weiß, vielleicht wird durch Selmas Spurensuche auf dem Dachboden bei der einen oder dem anderen das Interesse für Geschichte, Journalismus oder Demokratie entfacht. Entstanden ist das Hörspiel im Rahmen der Bachelorarbeit von Alina Spitzenberger im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Gesprochen von Selma Fruth und Renate Boos, die Technik Selina Lauble, die Regie Alina Spitzenberger und Ulrich Hegele.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Lasst uns jetzt musikalisch in die 60er Jahre eintauchen. Eine Zeit voller Umbrüche, Bewegungen und bedeutenden Stimmen. Und dazu gehören natürlich auch Songs, die bis heute kraftvoll nachhallen. Fangen wir an mit zwei meiner persönlichen Favoriten. Respect von der unvergleichlichen Aretha Franklin, ein Song, der für Stolz, Würde und Selbstbestimmung steht. Und direkt danach You Can't Hurry Love von The Supremes, voller Energie und Soul. Ihr hört Mikro Europa und das hier ist die Radiosendung mit Lara Wagner. Schön, dass ihr dabei seid.
Just a little bit.
You Can't Hurry Love. Das nun folgende Hörspiel versetzt uns in das Jahr 2143. Captain Jenkins ist mit seiner Crew auf dem Weg zu Planet XYNO3. Um den Planet zu erreichen, müssen sie durch den Asteroidenschauer steuern. Ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer voller Hoffnung, Emotionen und Action. Ob die Crew es am Ende schaffen wird und was ihnen alles auf ihrer Reise passiert, hört ihr jetzt im Hörspiel der Asteroidenschauer auf der Wüstenwelle 96,6, das hier in Tübingen 2018 produziert wurde.
Eintrag 212. Wir haben soeben den Hyperraum verlassen und das Ziel, Planet XYNO3, liegt nur noch wenige Spatiumstunden vor uns. Die Umgebungslage ist zunächst ruhig. Die Crew ist zuversichtlich. Die Maschinen laufen. Wir sind bereit für die letzte Station auf unserer Reise, bevor wir das letzte Hindernis erreichen, der Asteroidengürtel.
Captain Jenkins, alle Vorbereitungen wurden getroffen. Wir sind bereit, durch den Asteroidengürtel zu steuern.
Haben Sie die Schilder aktiviert?
Alle Schilder sind hochgefahren, Sir. Dennoch sind unsere Energiewerte kritisch. Wir müssen bald diesen Planeten erreichen. Unser Treibstoff ist fast aufgebraucht.
Keine Sorge, Commander. Dieser Planet liegt gleich hinter dem Asteroidengürtel. Wir werden ihn spätestens 2 Spatiumstunden erreicht haben.
Sie klingen zuversichtlich, Sir. Dabei ist Ihnen hoffentlich klar, dass das eine äußerst riskante Entscheidung war. Nur wenige Schiffe durchqueren unbeschadet diesen Gürtel.
Uns bleibt keine andere Wahl. Unsere Treibstoffvorräte sind nahezu aufgebraucht.
Sir, unsere Sensoren haben ein großes Objekt auf 8 Quarks registriert. Es nähert sich mit rapider Geschwindigkeit.
Leiten Sie sofort einen spontanen Ausweichmanöver
an. Sir, dafür ist nicht genug Treibstoff vorhanden.
Wir können nicht...
Okay. Captain! Captain, wo sind Sie? Wir sind getroffen. MAM-08, hörst du mich? Bestätige deine Funktionswerte.
Commander, ich bin hier. Alle Werte liegen innerhalb gültiger Parameter. Keine Spur von Captain Jenkins und der restlichen Crew. Ich werde einen Scan mit der Wärmekamera einleiten. Ich habe Captain Jenkins auf 10 Quarks gefunden. Sonst keine weiteren Lebenszeichen.
Und, ist er am Leben? Nun sag schon!
Der Bewusstseinszustand von Captain Jenkins ist unklar. Nach meinen Analysen kollidierte er mit einem Teil der Brücke.
MAM-08, leite umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Ich prüfe, ob die Rettungskapseln getroffen wurden. Verdammt, die ganzen Analysesysteme sind ausgefallen. Wir müssen selber vor Ort nachsehen. Wie ist der Zustand von Captain Jenkins?
Die Werte stabilisieren sich, aber er sollte in den Sanitätsflügel gebracht werden.
Den gibt's nicht mehr! Die Hälfte des Schiffs wurde getroffen. In nur wenigen Minuten wird der Reserveantrieb ausfallen. Wir verlieren die Kontrolle.
Captain Jenkins ist nun transportfähig.
Wir müssen los, in die Rettungskapseln. Hoffentlich ist eine noch erreichbar. Da sind die Kapseln. 002 ist noch funktionsfähig. Halten Sie durch, Captain. Wir haben es bald geschafft.
Einsatzbereit. Sauerstoffreserven sind bei 56%. Laut meinen Berechnungen reicht das, um Planet Xyno-3 zu erreichen.
MAM-08, leg Captain Jenkins in die Rettungskapsel.
Was? Was ist passiert, Commander?
Sie sind von der Brücke getroffen worden, Sir. Das Schiff wurde von einem Asteroiden...
Ach, shut up! Alles wird gut, Jenkins. Halten Sie durch.
Unsere Chancen, ohne einen Kontakt bei dieser Dichte an Gesteinsmaterial mit einer Mindestgeschwindigkeit von mehreren Spazien pro Stunde stehen sehr gering.
Sagt mir nicht, wie meine Chancen stehen.
Versuchen Sie, so weit wie möglich über ihn zu fliegen, Commander. Wir sind zu nah, sollte es zu einem Zusammenstoß kommen.
Aber Captain, der Druck auf solche Höhe ist vermutlich zu stark. Sind Sie sich sicher?
Vertrauen Sie mir.
Commander, bei weiterem Anstieg geraten die Werte des Sauerstoffausgleichs in der Kapsel auf einen kritischen Höchstwert. Sauerstoffreserven bei 18%. Ein großes Objekt nähert sich, auf 5 Quarks. Es könnte zu einer Kollision mit dem Asteroid vor uns kommen. Die Druckwelle könnte die Kapsel erfassen.
Es ist die einzige Möglichkeit. Ich weiß, ich habe uns in diese Lage gebracht. Es war eine Fehlentscheidung. Aber vertrauen Sie mir hier.
Ich hoffe, Sie haben recht.
Die Höhenmeter nähern sich dem kritischen Level. Wir haben das kritische Level erreicht. Ich wiederhole, wir haben das kritische Level erreicht. Ein weiterer Anstieg könnte die Sauerstoffversorgung deaktivieren.
Commander.
Sauerstoffreserven bei 12%.
Wie weit noch, Captain?
Sollte es zu einem Zusammenstoß der Asteroiden kommen, müssen wir aus dem Radius sein. MAM-08, wie weit müssen wir uns bewegen?
Es wären weitere 10 Spazienmeter nötig, Sir. Aber im Hinblick auf den Druck in der Kapsel wäre das zu riskant.
Uns bleibt nichts anderes übrig, nicht wahr, Captain?
Uns bleibt keine andere Wahl. Bleiben Sie
Commander,
auf Kurs.
Commander, es ist unabdingbar, dass Sie die Höhe reduzieren. Sauerstoffreserven bei 9%. Wir müssen schnellstmöglich Druck ausgleichen, um die Sauerstoffreserven wieder zu füllen. Sie müssen vorsichtig bleiben.
Es ist keine Zeit für Vorsicht.
Die Sauerstoffversorgung steht kurz vor dem Ausfallen.
Schauen Sie da, eine weite Fläche. Das müsste gehen. Leiten Sie ein Landemanöver ein.
Captain, auf dem Asteroiden? Unter solchen Bedingungen kann eine Landung zu starke Gegenkräfte bilden. Das könnte die Kapseln in Stücke reißen.
Das oder ersticken. Wir müssen das Risiko eingehen.
Captain, es war mir eine Ehre, auf Ihrem Schiff zu dienen.
Commander, die Ehre ist ganz meinerseits.
Logbucheintrag 213. Nachdem das Schiff mit einem der Asteroiden kollidierte, musste mittels einer Rettungskapsel eine Evakuierung der überlebenden Crew eingeleitet werden. Nach einem riskanten Manöver landete die Rettungskapsel auf einem Asteroiden. Eine Weiterreise zu Xyno 3 soll von dieser Position aus keine Probleme bereiten. Die Sauerstoffreserven können nun wieder aufgeladen werden.
Ob die Helden den Planet je erreichen, muss an dieser Stelle dem Autorengeheimnis untergeordnet werden. Commander Jackson wurde gesprochen von Elizabeth Harvey, Captain Jenkins wurde gesprochen von Martin Möller und MAM08 wurde gesprochen von Maximilian Hürth. Regie führte Alexander Danner, das Drehbuch wurde von Maximilian Hürth, Martin Möller und Alexander Danner geschrieben, die Technik wurde von Aaron Geiger übernommen. Verantwortlich für die Postproduktion war Fabian Schaller. Das Hörspiel wurde im Rahmen des Kurses Lehrredaktion Hörfunk an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen am Zentrum für Medienkompetenz unter der Verantwortung von Ulrich Hegele produziert. Und jetzt passend zum Hörspiel Life on Mars mit dem unvergesslichen David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Damit haben wir auch schon das Ende dieser Sendung erreicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet das nächste Mal wieder ein in den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. An den Reglern saß Puzada Pondet, Redaktion leitete Ulrich Hegele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikroeuropa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Lara Wagner. Bis bald!